Herzlich willkommen zum Podcast Der Zeitensprung, in dem es um die Vergangenheit als auch um die Zukunft geht. Wir befassen uns damit, wie wir aus der Vergangenheit lernen können, welche Fehler wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber auch was wir gut gemacht haben in manchen Fällen und wie wir einfach unsere Zukunft mit dem Wissen von früher verbessern können. So, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Heute habe ich mir wieder ein sehr spezielles Thema ausgesucht. Und zwar ist heute der Martin wieder da. Wir haben ja eine kleine Reihe gestartet. Und der Martin, der ist ein bisschen so ein Experte, sage ich mal, für Kelten, für alte Kulturen, wovon ich sehr wenig weiß, um ehrlich zu sein. Mich interessiert es zwar brennend, aber da würde ich auf gar keinen Fall mich als Experten bezeichnen, was ich eher von Martin sagen könnte, auch wenn er selber sich nicht als Experte sieht. Also sein Wissen hätte ich gerne, was das Thema angeht. Und deshalb will ich den Martin jetzt auch einfach mal begrüßen. Servus Martin, wie geht's dir denn?
Ja, servus. Mir geht's soweit gut. Kann mich nicht beschweren. Danke für die Einladung heute.
Gerne.
Und dann schauen wir mal, was wir draus machen können.
Ich denke, wir haben schon immer wieder mal ein kleines Pläuschen gehalten und mal länger, mal kürzer, aber interessant war es immer.
Ja,
von dem her. Heute haben wir uns das Thema ausgesucht, ein bisschen offensiv, ja, aber ich wollte auf jeden Fall mal drüber gesprochen haben, und zwar wie die Kirche die alten Kulturen eigentlich übernommen hat. Also ich bin recht negativ der Kirche eingestellt eigentlich. Also ich bin sehr gläubig, ich halte viel von Spiritualität und man sollte einem größeren sich anvertrauen können. Man sollte auf jeden Fall Kraft von etwas ziehen können. Das ist meine persönliche Meinung, aber ob ich dafür halt einen Raum brauche, wo ich hingehe, um mit dieser Kraft zu reden, oder ob ich diese Kraft in mir spüre. Ich glaube, das sind zwei Paar Stiefel, und solange ich das Vertrauen habe in das Große und Ganze, glaube ich, dass ich nicht wirklich in die Kirche gehen muss. Aber jeder hat da natürlich eine andere Sicht, und deshalb wollte ich unbedingt den Martin mal fragen, wie er sieht, wie er das Ganze sieht, wie die Kirchen wohl die alten Kulturen eingenommen haben. Weil wenn man sich überlegt, was die Kirchen alles geschafft haben, also sie haben ja angefangen als eine Kirche, wenn man der Geschichte glaubt, waren das ja nur ein paar Menschen, die dann ihre Message quasi rausgebracht haben. Dadurch kam etwas in Bewegung, was so groß ist, dass es heute weltweit ist. Und das hatten wir halt selten auf der Welt. Und man muss auch überlegen, dass sich alles durch Mundpropaganda natürlich am Anfang rumgesprochen hat. Und diese Religion hat dann einen ganzen Kontinent, also ganz Europa fast, eingenommen. Und wir reden hier nicht von ein paar Menschen, sondern Europa war schon immer mitunter das dicht besiedelste Land oder Kontinent. Von dem her gleich die erste Frage an dich. Was denkst du, wie konnte sich die Kirche so erfolgreich in Europa eigentlich ausbreiten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, was wir wissen, ist, dass sie auf jeden Fall mal damit angefangen haben, die heiligen Plätze zu besetzen. Das war so der erste Schritt. Und dass die natürlich auch nicht gerade zimperlich waren mit ihrer Glaubensverbreitung. Also der Urstamm der Kirche bezieht sich auf die Römer. Ja, deshalb haben wir ja auch diese römisch-katholische Kirche. Und die Römer haben damals ihren Machterhalt nicht mehr gesichert gesehen, und dadurch hat man dann die römisch-katholische Kirche erschaffen, aus einem römischen Kaiser raus. Und dann ging das natürlich anders jetzt wie das Römische Reich, sondern die ganze Geschichte ging über den Glauben hinweg. Ja, also man hat dann versucht, den Glauben zu verbreiten, und indem man diese heiligen Plätze dann nach und nach eingenommen hat, hat man dann versucht, dieses Heidentum, ja, wie sie es dann damals genannt haben, einfach zu bekehren. Ja. Mhm. Und ja, es wurde viel, ich denke auch viel mit finanziellen Mitteln gearbeitet. Also wir kennen da den Karl der Große zum Beispiel, der mit nur durch die Kirche an die Macht gekommen ist damals, der dann auch einen ganz großen Glaubenskrieg gegen die Völker geführt hat. Ja, also aus Sachsen gibt es da einige Berichte, wie die Kirche oder diese Beauftragten, die Vasallen der Kirche, dann ja, wie die argumentiert haben. Und die haben mit Schwert und Speer argumentiert. Also es war eine feindliche Übernahme.
Sozusagen. Wir kennen ja die Geschichte.
Ja, genau.
Also die ist ja bekannt, dass die Kriege im Namen des Guten immer geführt wurden. Heute ist es zwar auch so, aber ich glaube, damals bei der Kirche war es halt nochmal extremer, weil die Menschen haben quasi alles auf Gott gesetzt zu einer Krisenzeit, würde ich sagen. Also ich glaube, es gab Zeiten, wo die Menschen nichts hatten und die Kirche halt wirklich wichtig war, ein großer Bestandteil des Lebens. Und zu der Zeit halt, so denke ich, dass die Kirche dann einfach ja, die Gutmütigkeit der Menschen einfach ausgenutzt hat. So würde ich das mal behaupten. Was glaubst du denn, wie, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, die Priester kommen jetzt zum Beispiel nach Europa, okay, nehmen zum Beispiel, machen ihren Hauptsitz in Rom und gehen dann weiter. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn sie jetzt zum Beispiel hier zu uns nach Esslingen kommen? Damals waren es ja alles kleine Siedlungen zur keltischen Zeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Also kommen die her und sagen, okay, unsere Fahne wird jetzt hier gehisst, wir sind jetzt durch mit euch. Jeder, der römisch-katholisch wird, überlebt und alle anderen müssen sterben? Oder ist es eher sowas wie, okay, Genghis Khan hat es ja oft gemacht, der hat ja dann gesagt, okay, ihr dürft eure Kultur, eure Tradition, ihr dürft alles behalten, aber dafür kämpft ihr unter unserem Namen.
Ja, gut, ich meine, die Missionare sind bekannt, also Missionen wurden da gegründet, genauso jetzt wie noch vor 100-200 Jahren auch in Afrika oder in anderen Ländern. Und das war hier eigentlich im Prinzip genau das Gleiche. Die Beauftragten der Kirche, diese Pfarrer, diese Lehrer in dem Sinne, die sind dann einfach hier zu uns gekommen, haben dann ja erstmal auf gut Wetter gemacht, haben dann sich im Dorf mit platziert und dann haben die mit ihrer Arbeit begonnen. Ja, und da sind aber auch ganz viele dabei gestorben, ja, weil die Germanen, Kelten, was auch immer das für Völker waren, die haben sich da natürlich dann auch dagegen gestellt, weil natürlich eine Religion umzustellen ist nicht so einfach, wenn man an was glaubt, ja, dann muss man bloß an die heutige Zeit denken, dann ist das nicht einfach, ja, jemand zu missionieren.
Also ich meine zu wissen, dass die Germanen, glaube ich, das wirst du mir gleich besser sagen, aber ich glaube, die Germanen waren das letzte Volk, was die römisch-katholische Kirche eingenommen hat. Aber ich glaube, das war das einzige Land, was 200 oder 300 Jahre ohne den Einfluss der römischen katholischen Kirche überlebt hat, oder?
Also die Missionierung der alten Völker hier, also die Germanen, das ist Erfindung von Rom, der Tacitus hat einfach die Germanen genannt. Und das waren aber ganz viele verschiedene Völker. Darum konnten sie es ja auch nicht einfach so auf einen Streich einkassieren, jetzt wie das zum Beispiel in Frankreich war. Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass die römisch-katholische Kirche, also wir reden jetzt mal von der römischen katholischen Kirche, es gab ja auch noch andere Kirchen, die das dann auch so ähnlich gemacht haben. Ja, dass die, wie gesagt, nicht zimperlich dann irgendwann mal gegen diese Leute vorgegangen sind. Ja. Und wenn man sich vorstellt, es kommt jemand und will einem den Glauben stehlen, ja, dann war das mit großem Kampf verbunden, und auch die germanischen Völker waren keine einfachen Völker, ja, für die Kirche. Deswegen, ja.
Wieso nicht?
Ja, weil sie, die Germanen hatten, also die Germanen, das waren ja Etrusker oder wie auch immer diese Völker genannt wurden, diese Stämme, die waren relativ einzeln, und deshalb waren die sehr wie in so einer eigenen Blase. Und man konnte dann relativ schwer an diese Leute rankommen. Der eine Stamm war schneller, also einfacher zu bekehren in einen anderen Glauben, je nachdem, mit welchen Mitteln sie gearbeitet haben. Ja, oft war es Macht, finanzielle Vorteile, ähnlich wie das Kaiserreich von Rom. Die haben ja auch genau mit solchen Hebeln gearbeitet. Und manche waren halt nicht zu beeinflussen, und die haben sich dann wirklich bis zum Schluss gewehrt.
Würdest du behaupten, dass die Kirche heute immer noch solche Missionen ausführt?
Man weiß, dass die immer noch Missionen ausführen, aber das bezieht sich jetzt nicht mehr auf Europa, ja, sondern eher auf diese Länder wie, ja, der afrikanische Kontinent zum Beispiel, wo noch viele den Urglauben, also da gibt es in Afrika
Urvölker
ja auch,
und so.
Ja, genau, die haben ihre eigenen Götter und ihre eigene Kultur, und da sind immer noch Missionsstationen.
Ja, natürlich, die Kirche hat den besten Gott, wissen wir ja.
Ja, die Kirche hat sich ja auch zum Herrscher der Welt erklärt, und ja. Das, ja.
Wie muss ich mir die, also wir wissen ja, dass es Deutschland trotzdem dem Glauben oder den Glauben angenommen hat. Wie genau muss ich mir die Eroberung vorstellen? Also wie war denn der Prozess? War das jetzt so, dass die Priester einfach hingingen und haben gesagt, okay Leute, hört mir mal ein paar Stunden zu und dann bekehre ich euch schon? Oder wie genau ist es abgelaufen?
Nee, das war ein Prozess, der hat sich über hunderte von Jahren hingezogen. Ja, also man hat ja dann im 17., 18. Jahrhundert hat man ja noch die Hexenverbrennungen gemacht. Ja, das ging immer noch auf diese Arbeit zurück. Ja, da war es dann schon relativ dem Ende nah. Ja, aber man hat dann damals so in der Schlussphase, bevor dann wirklich diese Kirche die Oberhand wirklich gewonnen hat, hat man dann die letzten, ja, schamanischen, falscher Ausdruck für das, was es ist, aber die letzten Leute noch bekehrt, die sich mit den Heilkünsten, mit den Göttern und so weiter beschäftigt hatten. Also das war dann so die Endphase, ja, die Hexenverbrennungen, wo es dann wirklich ein Deckel drauf gemacht wurde. Ja, und es wurde von Anfang an erstmal ganz smooth, ganz soft wurde, wie gesagt, es kam ein Priester ins Dorf, der hat dann angefangen, denen was zu erzählen, den Glauben, und dass die Götter doch gleich sind, ja, dass wir auch solche Götter haben, und haben eigentlich ihre Heiligen, denen haben sie den Namen der nordischen Götter verpasst. Ja. Man beobachtet es heute oft in den Kirchen, dass Symboliken oder irgendwelche Namen, die bedeuten, noch das Gleiche wie damals bei den keltischen oder germanischen Völkern.
Kannst du da Beispiele nennen?
Ja gut, wir haben das bekannteste Beispiel jetzt, wo ich jetzt mal direkt aufführen würde, wäre die Göttin Freya aus der nordischen Mythologie, die mit der Maria gleichgesetzt wird. Also wir haben überall in der Gegend, bei uns zumindest, oder auch woanders haben wir, wo früher die Göttin Freya verehrt wurde, haben wir ja heute Marienkirchen. Das heißt, die Freya, das ist eine Symbolik der Fruchtbarkeit, des Wiedererstehens, des Wiederkehrenden, und genauso ist die Aufgabe von der Maria in der Kirche auch.
Okay. Also die Maria soll jetzt von anderen Kulturen einfach übernommen worden sein. Also dieses Sinnbild von Maria haben sie eigentlich nicht neu erfunden, oder sie gab es nicht wirklich, oder was willst du jetzt genau damit sagen? Also hat man einfach eine Geschichte umgeschrieben?
Man hat die alten Götter einen neuen Namen geben und ein neues Gesicht und damit gezeigt, wir haben das auch, seht doch, wir haben einen Gott. Mhm. Gut beobachten, also nur zum Verständnis kann man sowas, wenn man nach Mexiko kommt. Also dieses Beispiel muss ich jetzt anführen, weil in Mexiko gibt es zum Beispiel für die Heiligen in bestimmten Kirchen gibt es einen schwarzen Johannes den Täufer und einen weißen Johannes den Täufer. Eine weiße Maria und eine schwarze Maria. Also ich bin damals in die Kirche reinkommen und da waren lauter Heilige rechts und links und die eine waren schwarz und die andere waren weiß, aber es waren genau die gleichen. Und wenn man dann mehr in die Materie sich einliest und einfach mal wissen will, warum das so ist, dann hat man ganz schnell das Bild aus der mexikanischen Tradition, dass die Mayas und die Inkas immer diese zwei Seiten gegenüberstanden. Aber es war, also das wurde auch übernommen von denen damals. Es wurde einfach der Glauben und die Heiligen wurden einfach dem Volk so präsentiert, wie das vorher bei denen auch war. Das war der Trick.
Verstehe. Okay. Und also man hat dann die Geschichten übernommen, aber ich meine, die Bevölkerung wird ja nicht dumm gewesen sein. Ich meine, die werden ja nicht, klar, okay, man muss auch sagen, da war ja nicht nur der Glaube dahinter, sondern auch Geld, Waffen. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, euren Kindern werdet ihr die gleiche Geschichte wahrscheinlich erzählen. Nur es ist halt jetzt nicht mehr die Freya, sondern es ist die Maria, oder? Ja, so muss
genau,
ich mir.
Genau.
Krass.
So hat es angefangen. Und dann wurde der Druck immer größer.
Waren es nur Geschichten? Oder wurden auch, also ich meine jetzt, du hast mir immer wieder mal was von den Kelten erzählt, von Bräuchen, Traditionen, du hast mir auch Parallelen zu heute noch erzählt. Was wurde denn noch übernommen?
Also was man einfach, aber das kann man ganz leicht sich selber eigentlich aneignen, wenn man mal ein kleines bisschen recherchiert, der Weihnachtsbaum wurde übernommen. Das ist ein keltisches Produkt. Der Osterhase ist ein keltisches Produkt. Ja, solche Geschichten.
Also du machst jetzt gerade für viele Weihnachten und Ostern kaputt.
Nein, mache ich nicht. Aber es ist wunderschön. Wir kennen ja auch den Fliegenpilz am Weihnachtsbaum. Da gibt es eine ganz gute Geschichte, wie das auch heute noch in Russland, Sibirien, also wirklich in die hinterwäldlerische Dörfer noch praktiziert wird. Also der keltische Glaube, die Überbleibsel sind immer noch da. Mhm. Also, aber dieser Fliegenpilz am Tannenbaum, der kam damals ganz einfach von den Festlichkeiten am 21. Dezember. Ja, das ist die Wintersonnenwende. Da wurde 3 Tage Party gemacht. Und die Schamanen damals, die haben dann mehr oder weniger auch mit unter Aufsicht, an die Teilnehmenden diese Fliegenpilze verteilt, um dass sie in andere Dimensionen kommen konnten. Ja, das ist
heute raven sie halt dazu und
ja,
gehen aber ab.
Der Fliegenpilz, aber ja, der Fliegenpilz ist nicht giftig, er wurde aber sehr giftig gemacht, er wurde verteufelt, wie alles verteufelt wurde. Da gibt es tausende Beispiele und wenn wir die Feierlichkeiten zu Weihnachten mal ganz genau unter die Lupe nehmen, dann haben wir da ein absolut rein keltisches Fest.
Und was hat das mit dem Tannenbaum auf sich? Also
der Tannenbaum ist das Immergrün. Das ist, der ist ein lebendiger Baum, der selbst im Winter niemals seine Blätter abwirft. Das ist ein ganz kraftvolles Symbol bei den Kelten gewesen. Aber wenn man sich das halt mal, also wir zu Hause, wir machen mittlerweile auch, der 21. ist ein sehr wichtiger Tag. 3 Tage später, also 3 Tage, das ist die Dreifaltigkeit, dann kommt Weihnachten am 3. Tag. Ja? Dann haben wir der 21., 22., 23., genau, am 4. Tag ist Weihnachten und dann kommen die Rauhnächte. Und die Rauhnächte, die gehen bis zum 6., bis zu der Heilige Drei Könige. Das heißt,
was sind die Rauhnächte?
Die Rauhnächte, da gibt's, da, also die Rauhnächte an sich sind einfach Tage der Besinnlichkeit, der Einkehr, ja, in der Zeit soll man zum Beispiel keine Wäsche waschen, weil die Pforte zwischen den Ahnenwelten und der hiesigen Welt sind in diesem Moment sehr groß. Und deswegen soll man keine Wäsche waschen zum Beispiel.
Das habe ich auch schon mal gehört. Mit der Sonnenwende hat das angefangen und dann geht das so 2 Wochen. Das habe ich auch schon mal gehört. Und ich glaube, vor 1-2 Jahren waren ja eine riesige Sonnenwende. Wo das habe ich mal bei einem Astrologie-Podcast gehört, dass es irgendwie dann besonders offen sei. Und da habe ich das schon mal gehört. Also, und das ist aber auch von den Kelten.
Das ist von den Kelten. Also das ganze Weihnachtsfest ist im Prinzip übernommen von den Kelten. Das ganze Weihnachtsfest. Jesus ist nicht am 24. Dezember geboren.
Das habe ich aber öfters gehört schon.
Ja, das beweisen dir die Orthodoxen. Die Orthodoxen, die zeigen dir, dass die feiern ja Weihnachten am 6. Januar. Ja, da, wo wir heilige drei Könige. Die feiern die Geburt dann, wenn die Rauhnächte vorbei sind. Das ist wieder auf dem begründet, dass das einfach eine südlichere Kultur war und wir hier in der nördlicheren Kultur sind. Aha. Wir feiern das ein bisschen früher, die später. Und die Kirche hat sich dementsprechend angepasst. Das sieht man, der Unterschied zwischen orthodox und römisch-katholisch. Die haben sich angepasst, weil das Orthodoxe kam aus dem Oströmischen Reich und das Römisch-Katholische kam aus dem Weströmischen Reich. Und so hat man dann praktisch das alles angepasst. Früher oder später. Und eigentlich sind alle Festlichkeiten der Kirche auch Ostern. Wir haben hier Ostera. Das ist ein ganz wichtiges Fest bei den Kelten.
Ja. Das musst du jetzt auch erklären.
Da müsste ich jetzt selber noch mehr in die Materie rein, aber Ostera ist auf jeden Fall ein Fest von 6 insgesamt bei den Kelten.
Gibt es noch weitere Feiertage?
Es gibt noch weitere Feiertage.
Also die Kirche übernommen hat jetzt, keine Ahnung, weil sonst hätten wir vielleicht mehr Anspruch auf noch mehr, wenn wir noch mehr keltische Feiertage hätten. Vielleicht müssten wir die mal einreichen, weißt du? Dass wir noch
also
mehr
die Kelten haben. Nee, die Kelten haben wirklich viel mehr gefeiert wie die Kirche, muss man schon sagen. Die hatten wirklich viel mehr Feste.
Was ich auch neulich gehört habe, sind die Maibäume. Hast du darüber mal was gehört?
Die Maibäume sind zum Beispiel auch die Symbolik, die aus den Kelten rauskommen.
Genau, weil die, also ich
will. Aber das sind Birken und keine Tannen.
Ja, ja. Genau, die haben immer, die haben grüne, starke Bäume genommen und angeblich waren das die Bäume, wo die Druiden, also die Heiler, sag ich mal, also ich kenne mich da nicht so gut aus, wo die ihre Bräuche durchgeführt haben oder ihre Tränke gemacht haben, weil sie, ich glaube, durch die Bäume gewisse Energien hatten, herbeigeführt haben, wie auch immer.
Ja.
Und da war der Maibaum, der heute immer noch, und da habe ich gesehen, dass das war irgendwie so ein Beitrag über ein modernes keltisches Dorf, und da stand auch ein Baum, und dann haben sie auch kurz erwähnt, aber die haben nur 2 Sätze darüber verloren.
Naja, nee, also die Maibäume, also ganz typisch ist, dass der Maibaum eine Birke ist. Also man sieht es auch in der Konfirmation zum Beispiel heute noch, ja, wenn die Konfirmationszeiten sind oder die Firmungszeiten, dann hat man da die Weihe. Ich meine, bei Weihe Nacht haben wir ja auch die Nacht der Weihe, Weihnacht. Mhm. Das kam auch von den Kelten. Und trotzdem, also diese Birken, die wo am Anfang vom Jahr, so im Mai, kommen, da wurde auch geweiht. Und heute kann man wirklich noch beobachten, dass an den Kirchen, dass die mit Birkenzweigen geschmückt werden. Was aber mittlerweile immer mehr am Aussterben ist, dass man einen Birkenbaum nimmt. Ja,
gibt es ja kaum.
Ja, die meisten nehmen einfach eine Tanne, machen den flach, ja, und ja, ganz oben ist noch ein bisschen grün obendrauf.
Und wird zu teuer.
Ja, das ist verfälscht. Die Birke, die hat ja auch eine andere Symbolik, wer die Kultur hier kennt oder auch wie man die früher angewendet hat. Ja, also am vom 30. auf den 1. Mai, da steckt man nämlich seinem Liebsten ein Birkenbäumchen in den Garten, um ihr zu zeigen, dass man sie liebt. Ja? Und vom 30. Mai auf den 1. Mai ist ja auch wieder ein keltisches Fest.
Ja gut, ich... Boah, so viel Platz hätte ich gar nicht, um einen Baum zu pflanzen, also...
Das ja, nee,
man muss bei mir nicht der Fall sein.
Das ist, die Größe spielt keine Rolle. Oder dass man den pflanzt. Man hat einfach ein kleines Bäumchen gekappt und hat es dem liebsten. Ja, das ist die Walpurgisnacht.
So. Verstehe.
30. auf 1. Mai ist die Walpurgisnacht.
Wenn es so viele Parallelen gibt, dann stelle ich mir zwei Fragen. Erstens, warum wissen wir. Oder kennen wir die Zusammenhänge nicht? Also wurde die Geschichte so komplett überschrieben, dass wir es einfach nicht wissen? Und zweitens, wieso sehen wir keine Überreste?
Ja, man sagt uns ja heute noch, die Kelten hätten nichts Schriftliches hinterlassen, was nicht sein kann, weil die Kelten hatten eine Schrift. Mhm. Ja, warum sollten sie nichts aufgeschrieben haben? Man findet noch, ein paar Funde gibt es mit keltischen Runen. Gerade in Schweden steht, glaube ich, so ein Stein. Also die hatten wohl eine Schrift, aber es gab ganz viele Brände in Bibliotheken. Gerade diese Bibliothek von Alexandria, wo garantiert einige Sachen gelagert sind. In Russland sind Bibliotheken abgebrannt und. Also da gab es so eine richtige Pandemie der Bibliothekenverbrennung. Ja, also diese Bücherverbrennungen und das ist die Macht, das Wissen auszulöschen. Ja, und viele Dinge, die stehen, sind immer noch in Vermutung, weil man wirklich fast nichts mehr über diese Kultur findet.
Okay, also Bräuche und Tradition kann ich mir sehr leicht vorstellen, aber was ist mit gerade mit den Orten, wo zum Beispiel die Druiden etwas gemacht haben oder, ich bin mir nicht sicher, aber die Kelten hatten ja auch bestimmt Orte, wo sie Rituale durchgeführt haben. Vielleicht hatten sie irgendwelche Tempel oder was? Wo sind die ganzen Sachen?
Ja, also die Sachen sind alle noch da, aber man hat, also nur ein Beispiel. Okay, das wäre zu viel. Also es gab diese Ting-Plätze. Das waren solche Plätze. Also entweder waren dort heilige Plätze, wo gerade Druiden, wenn wir sie so nennen wollen, diese Zauberer, diese Hexen, Druidinnen und so weiter. Oder es waren Gerichtsplätze. Ja, also alle Orte, die wo mit Bach enden zum Beispiel, das sind Gerichtsplätze gewesen. Was jetzt mit den Druidenplätzen passiert ist, also bei ganz vielen, da steht heute einfach nur eine Veitskirche drauf.
Was ist eine Veitskirche?
Die Veitskirche ist eigentlich eine Kirche, die wurde dem heiligen Veit gewidmet, so erzählt die Kirche. Aber dieses Veits, das kann man auch ganz anders übersetzen. Das sind die Veitstänze. Und die Veitstänze kamen zustande, weil die Druiden sich in Trance gebracht haben, teilweise auch mit Hilfsmitteln.
Ja, Fliegenpilzen?
Zum Beispiel Pilzenkraut und so weiter. Es gab früher Tollkirsche, es gab früher ganz viele Gewächse bei uns, die solche Zustände hervorrufen können. Und wenn man sich dem Wissen mächtig ist, dann kann man mit denen sich halt auch in diese Trance bringen. Und diese Veitsplätze, diese Veitstänze, da kann man oft, wenn man genau hinguckt, dann findet man im direkten Umfeld auch was.
Also dann findet man, also das muss ich mir dann so vorstellen, da war ein Platz, wo diese Tänze, Feste, wie auch immer, waren und da stehen dann heute Kapellen, Kirchen, was auch immer.
Ja, und meistens die des heiligen Veits.
Okay, aber warum haben die es nicht einfach runtergerissen? Warum haben sie einfach nicht gesagt, okay, heute ist vorbei mit dem Tanzen, mit den Fliegenpilzen, wir reißen hier alles ab. Warum haben sie eine Kirche drauf gebaut? Ist ja teurer.
Ja, nee. Wenn ich ein Volk bekehren will, dann muss ich die heiligen Plätze einnehmen, um zu zeigen, ich habe hier die Kontrolle darüber. Und dann fügt sich das Volk.
Verstehe.
Ja, das kannst du dir so vorstellen. Also eine Geschichte in Preußen, damals die Prussen, ja, also die Russen und die Preußen waren ein Volk.
Mhm.
Ja. Besser gesagt, auch die Deutschen, wir sind ein Brudervolk. Und die Römer haben lange, lange Jahre probiert, oder besser gesagt, nee, das war der Deutschritterorden, glaube ich, diesen alten Glauben dort auszutreiben. Und die hatten heilige Bäume. Ja, was haben sie gemacht? Die haben den kompletten Wald gefällt. Und so war dieses Volk entwurzelt und hat innerlich aufgegeben. Du nimmst jemand den Glauben.
Die dann, Kraft für alles.
Genau, die Kraft ist weg. Und somit gibt das Volk auf.
Ja, macht Sinn. Ja, man muss ja den Feind nicht mit Waffen schlagen. Wenn man im Feind eine Lehre erzeugt, die dann durch die Kirche erfüllt wird, das macht Sinn, ja. Ja gut, aber jetzt stehen ja so viele Kirchen, also in Deutschland. Jeder Ort hat ja irgendwie eine Kirche, eine Kapelle oder was auch immer. Sind das jetzt wahrscheinlich alles irgendwie Plätze, die eingenommen wurden, oder wie würdest du das sagen? Also wie viele solche Orte gibt es, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also sehe ich das, wenn ich jetzt zur Kirche hier vor Ort gehe, sehe ich da noch was von früher, wenn ich wüsste, worauf ich schauen müsste?
Auf jeden Fall. Also am besten fängst du an bei der alten Ortschaft mit einer ganz langen Geschichte. Und ich, also da gibt's diese urkundlich erwähnten Ortschaften, ja, die wo dann 1180. Die meisten urkundlichen Erwähnungen kamen zuerst, also als erstes unter die Stauferkaiser.
Mhm. Ja,
also diese Zeiten zwischen 1180, 1280, manche sind nur bei 1080. Da in den Ortschaften, also da findet man auf jeden Fall überall Kirchen und meistens noch mit Symboliken von der vorangegangenen Kultur. Ja, das sieht man auch, ja, bestimmte künstlerische Einflüsse von der Zeit damals.
Zum Beispiel?
Ornamente zum Beispiel, ja.
Was sind Ornamente?
Ornamente sind Zeichnungen, die zum Beispiel, also wir waren jetzt vor einer Woche in Waldürn oben an so einer Wallfahrtskirche, da hat man zum Beispiel diese Odal-Rune, eine Odal-Rune in ein Ornament, in eine Zeichnung eingearbeitet gehabt.
Was ist eine Rune?
Du stellst ja eine Frage nach der anderen. Ja, es gibt diese Runenschrift.
Mhm.
Ja, und ich meine, da müsste man ein extra Thema aufmachen.
Natürlich.
Das kann man so schnell nicht erklären.
Also es sind einfach Zeichen, die von den Kelten übernommen wurden und in Symboliken der Kirche eingeflossen sind, oder wie?
Also diese Runen sind teilweise bei der Kirche mit eingeflossen, ja.
Mhm.
Aber meistens umgedreht oder gedoppelt. Also wenn ich eine Symbolik, nimm ein Kreuz von der Kirche, ich will jetzt der Kirche schaden,
ja,
dann drehe ich das Kreuz einfach mal kurz rum. Was hast du dann?
Das ist ja das Teufelszeichen, oder?
So sieht's aus. Und genau so haben sie es mit den Runen auch gemacht. Die haben sie gedoppelt, gespiegelt, umgedreht. Und somit war die Kraft eine andere. Weil Runen, und deswegen habe ich gesagt, das wäre ein anderes Thema, das wird man extra behandeln, sind auf der einen Seite, mit den Runen kannst du Sprache erzeugen, aber es sind auch Machtsymbole.
Spannend. Wir hatten ja vorher das Beispiel mit der Maria. Also wenn jetzt, war dann damals zum Beispiel eine Statue von der Freya und die haben die Optik einfach übernommen und haben gesagt, das ist jetzt die Maria? Oder wie muss ich mir das genauer vorstellen?
Es ist jetzt schwierig zu sagen, weil es gibt keine überlieferte Zeichnung der Freya.
Also es gibt Erwähnungen, man weiß, dass sie existiert hat.
Man weiß, was sie hatte, wie sie aufgetreten ist, dass sie ein Gestaltenwandler war, dass sie fliegen konnte, weil sie Falkenflügel hatte, ähnlich der Isis zum Beispiel. Und das ist ja wieder, das wäre jetzt ein Thema, wo wirklich viel zu weit zurückgeht. Ja. die Symboliken waren schon immer die gleichen, aber die Kirche hat einfach jetzt die Maria genommen, um das weiterzuführen für sich.
Wenn ich jetzt das nächste Mal, wird es vielleicht dauern, aber vielleicht gehe ich ja mal irgendwann wieder in die Kirche. Worauf muss ich achten, wenn ich sage, okay, ich will, oder wie könnte ich am besten Zeichen alter Kulturen wiederfinden?
Am besten, indem man erst einmal sich mit dieser Altkultur beschäftigt und dann mit ganz offenen Augen durch diese Kirche läuft. Also ich muss erst mal wissen, was könnte sein? Und dann kann ich gucken gehen.
Gibt es aber irgendwie irgendwelche Symboliken oder Symbole, Zeichen, was auch immer, wo jetzt typisch für die Zeit vor der Kirche war? Zum Beispiel sowas mit der Freya oder ich weiß nicht, vielleicht haben die irgendeine besondere Statue angegöttet, vergöttert oder...
Fällt mir jetzt gleich mal was ein, aber das es ist so, also die alten Kulturen, die hatten diesen Irminsul. Der Irminsul ist wie heute dieses Kreuz ein sehr heiliges Symbol gewesen. Ja, das hatte jede Dorfgemeinschaft hatte seinen Irminsul. Also das sieht auch aus wie ein Kreuz, nur ohne den oberen Teil.
Also ein T quasi.
Es ist ein T, ja, mit einer, ja, wie soll ich das sagen, mit so einer Spirale auf der Seite links und rechts. Also okay. Gerne einfach einmal nachgucken, was ein Irminsul ist. Und die Gestalt des Jesus, wie er am Kreuz hängt, auch der Pfarrer, der wo am Schluss diese Messe, wenn er den Segen spricht, macht er das Symbol des Irminsul. Und es deutet auch auf den höchsten.
Also diese Gott. Arme, die er ausbreitet.
Genau, das ist diese Symbolik des Irminsul und die deutet auf, jetzt bei uns hat man Wotan genannt. Ja, wer nicht weiß, wer Wotan ist, dann sage ich Odin. Ist genau das Gleiche. Deutet auf diese Gottheit hin. Das findet man bei ganz vielen Kirchen, diese Symbolik des Irminsul oder dieses Wotans. Ja.
Okay, die letzte Frage dazu noch. Die Kirchen sind ja meistens irgendwie verziert, haben ganz viele Symboliken, Zeichnungen. Also wenn ich in eine Kirche reingehe mit die ganz verziert ist, viele Zeichnungen hat, Bilder, bunt ist, Statuen ohne Ende, vergoldet, hier und da, also kunterbunt ist, denke ich mir einfach nur, wow, was für ein Aufwand. Ja. Steckt aber meistens immer eine Geschichte dahinter, die überschrieben wurde? Oder ist es auch so, dass die Kirche einfach auch wirklich gesagt hat, okay, das ist jetzt unser Glaube, wir glauben daran und das ist jetzt unsere eigene Geschichte. Also wie würdest du das einschätzen? Ich weiß, es ist sehr schwierig zu sagen, weil man natürlich nicht 100% nie wissen kann, was ist jetzt von der Kirche, was ist von früher. Aber wie würdest du das trotzdem einschätzen?
Also ich schätze es nicht ein. Ich weiß, dass da gibt es ein schönes Lied von den Prinzen. Wer so alt ist, wenn nicht, dann hör doch mal die Prinzen. Es ist alles nur geklaut. Es ist alles nur geklaut. Also hinter jeder Figur, hinter jedem Heiligen, hinter allem, wenn man genauer und einmal hinter den Spiegel schaut, dann findet man die Geschichte woanders auch.
Wow. Ja, also wenn das jetzt jemand hört, der jetzt gläubig ist und sagt, nee, das ist jetzt mein Glaube, mein alles, und ist zum Beispiel jetzt nicht römisch-katholisch, sondern ist von mir aus Moslem, würdest du behaupten, dass es bei anderen Religionen genauso war?
Das kommt jetzt auf die kulturelle Ecke an. Ja. Ich weiß, oder ich meine zu wissen, dass alle Geschichten, die wir über Religion kennen, auf eine einzige Urgeschichte zurückführt. Das heißt, egal in welche Glaubensgemeinschaft ich mich hineinbewege.
Aber das weiß man ja eigentlich. Man sagt ja auch immer, das sind ja die Brüder, also die Juden sind die Brüder von den Moslems und von den Christen.
Ja, weil sie alle auf das Alte Testament zurückgehen. Aber genauso gibt es Verbindungen zu diesem Buddhismus, genauso gibt es Verbindungen.
Das habe ich auch öfters gehört. Ja. Der Jesus wird im Buddhismus auch erwähnt.
Ja, auch die Geschichten, die wo dort stehen. Ja, das sind immer nur Geschichten, die andere Namen haben. Also wenn ich jetzt kulturell aus dem Nahen Osten komme, da gibt es die gleiche Geschichten wie bei uns auch, nur treten die alle unter einem anderen Namen.
Na, bei uns ist
wir sind im Prinzip eine einzige Religion auf der ganzen Welt. Und selbst wenn ich jetzt katholisch bin oder wenn ich jetzt Muslim bin, also auch wenn er jetzt den Beitrag anhört, ja, ich selber, ich bin auch gläubig. Ich bin auch erzogen worden im evangelischen Glauben. Zwar will ich keiner Institution angehören, wie du jetzt vorhin auch von dir gesagt hast, dass du schon auch an die höhere Macht glaubst. Und das bringt auch brutal viel Kraft. Und wer katholisch ist, der soll bitte weiter glauben. Wer muslimisch, der soll bitte weiter glauben. Es ist alles für mich eine große Geschichte, die wo aber getrennt wurde. Und das ist eigentlich das, was so arg schade ist, dass wir untereinander getrennt wurden von Institutionen, die sich im Namen dieses Gottes oder dieser Energie ausgeben.
Verstehst jeder du? Jeder hat halt sein eigenes Produkt besser verkaufen wollen. Und deshalb wurde alles unterteilt und sagt, okay, bei euch ist es der Hans-Peter, bei uns ist es halt der Mohammed.
Ja, genau. Und so war es bei den Kelten früher auch. Hier war es in Norddeutschland oder im Norden eher, war es der Odin. Mhm. Bei uns war es der Wotan. Und bei den Griechen da unten war es dann halt der Zeus oder sowas. Also, ja, aber die
Grundgeschichte, der Grundbau ist alles
das. Ein und die gleiche Person. Mhm,
verstehe. Ja, jetzt würde ich gerne am Ende aber trotzdem noch wissen, wie du das Ganze siehst. Also ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich jetzt nicht der größte Kirchengänger bin. Immer mehr Leute sind ja derselben Meinung. Wir haben in den letzten Jahren seit Corona den größten Rückgang und die größte Anzahl an Kirchenschwänzern gesehen. Also alle treten der Reihe nach aus. Wie siehst du die Zukunft? Ich meine, ich bin einer, der gerne sagen würde, okay, wir sind alle Menschen, wir leben alle unter dem gleichen Dach, wir bräuchten keine Waffen, wir bräuchten nur ein gutes Wort und ein bisschen Liebe. Aber ich habe Schwierigkeiten damit, oft so durch diese Welt zu laufen. wie siehst du das Ganze? Wird das wirklich, wie du sagst, alles eine Familie? Oder weil ich glaube immer mehr, dass die Leute sehen wollen, okay, was? Ein Vorhang fällt gerade. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen sagen, okay, was war hinter diesem Vorhang? Was ist wirklich da passiert? Und wenn jetzt jemand diesen Podcast hier anhört und sagt, hey, das wurde alles eins zu eins übernommen. Und egal welche Religion, dann wird der sich denken, okay. Entweder er wird sich denken, okay, der Typ, der dreht komplett am Rad, oder er sagt halt, okay, vielleicht stimmt es. Und ich habe es heißt ja nicht, dass man an was Falsches geglaubt hat, weil der Glaube ist ja immer derselbe, wie du sagst.
Ja, ja.
Aber es wurde halt falsch verkauft und es macht trotzdem nicht besser. Und was im Namen dieses Produktes, das die Kirche angeboten hat, alles gemacht wurde, ist halt nicht wieder gut zu machen.
Das ist meine Meinung genauso. Also die Kirche, die hat sich recht spät dafür sogar noch entschuldigt, für diese Gräueltaten, wo sie dann wirklich noch begangen haben.
Meinst du das im Keller mit den Kindern oder meinst du auf dem Schlachtfeld?
das mit dem Keller, mit den Kindern raubt ihnen zurzeit die Glaubwürdigkeit.
Ja.
Und die ganze, also wenn man da mal auf diese in Anführungszeichen Verschwörungsseiten geht, was da mit der Kirche abgelaufen ist, aber es ist ja nicht mal mehr eine Verschwörung.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja öffentlich. Immer mehr kommt ja raus, immer mehr gegen die Kirche vor.
Genau.
Gut, viele werden auch übertreiben. Klar, das ist wie wenn ein Mörder rumläuft, der in Schulen sein Unwesen treibt, 3 Wochen genau. später gehen alle anderen auch hin. Ja. Also ich glaube, so ist auch der Mensch, aber ich glaube, dass viel Wahres dahinter ist. Und auch die Priester selbst haben es ja zugegeben.
Ja,
und entschuldigen sich. Und
es gibt genügend Beweise und Verurteilungen. Und
die ganzen Skelette unten in den Katakomben von Kindern.
Ja, also es gibt wirklich sehr viele Anhaltspunkte, dass da ganz viele schlimme Dinge gelaufen sind. Und es kommt gerade immer mehr ans Tageslicht. Nur was ich mich frage ist, jetzt wenn wir die Zukunft der Kirche, der römisch-katholischen Kirche angucken. Also man muss da schon differenzieren. Es geht ja nicht um den Glauben an sich, ja, sondern es geht gerade ganz speziell um die römisch-katholische Kirche. Wenn diese römisch-katholische Kirche es nicht schafft, sich zu reformieren, also grundlegend, ja, und auch für Dinge gerade zu stehen, die in der Vergangenheit passiert sind und auch jetzt immer noch passieren, ja, wenn sie ihre Priester, die wissentlich Missbrauch begangen haben, einfach wieder abzieht und in eine andere Ortschaft einsetzt, sodass keiner Bescheid weiß oder nach Rom bringt, solange diese Priester immer noch unter diesem Kirchenmantel gedeckt sind und nicht vor Gericht kommen, vor anständiges Gericht, ja, weil die kommen in Rom vors Gericht und werden dann irgendwohin verteilt, dass man sie nicht mehr kennt. Und die Menschen merken sowas gerade. Also deswegen, die römische katholische Kirche ist im Untergang. Und auch die anderen Religionen leiden. Und warum leiden sie? Weil wir, also gerade in die westlichen Länder, den Überfluss, und wir sind satt. Ja, und immer wenn der Mensch satt ist und den Halt verliert, ja, also absolut haltlos lebt, die ganze Politik, da muss man so viel im Umfeld angucken, dann, also für mich sieht es so aus, als ob diese römische katholische Institution weiterhin an Boden verlieren wird und eventuell, wie gesagt, wenn nicht reformiert, dann gibt es da kein gutes Ende. Und die Menschen sind auch zurzeit nicht mehr bereit dazu. Es sind andere Götter wichtig. Ja, und die kommen gerade aufs Spielfeld.
Amen.
Amen.
Genau. Ja, würde ich mal so sagen.
Ich meine, diese Geschichte, das ist jetzt auch wieder, wäre vielleicht auch ein anderes Thema, sich über sowas auseinanderzusetzen. Nur muss man das die Menschen eigentlich selber erkennen lassen.
Ja, okay. Natürlich, ich meine, jeder hat ja, das heißt ja nicht, dass die Kirche nicht seine Daseinsberechtigung hat.
Sie hat sie auf jeden Fall. Muss sogar.
Viele Menschen ziehen extrem viel. Also es ist auch einfach, in die Kirche zu gehen und zu hoffen, dass da was ist. Es ist halt auch einfach ein gutes Gefühl bestimmt für viele. Und deshalb hoffe ich, dass die Kirche an sich nicht ausstirbt, sondern wie du sagst, einfach anders auftritt. Vielleicht würde ich auch wieder zur Kirche gehen, wenn ich merke, dass die Kirche auch am Leben der Menschen Interesse hat. Das ist eigentlich schon, das ist eigentlich genau das, was ich mir wünschen würde. Aber wir werden sehen, was sich in Zukunft noch alles tut. Wir hoffen natürlich immer auf das Beste. Und dahingehend würde ich jetzt mal sagen, dass wir echt ein gutes Gespräch hatten. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch und jeder, der zuhört, kann natürlich gerne seine Meinung dazu sagen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das, was ihr oder was du heute gehört hast, ob das sich irgendwie auf dein Glauben, auf deine Sicht auf die Religion irgendwie auswirken wird oder ob du sowas schon mal gehört hast, weil vieles ist ja auch bekannt, heute ein bisschen anders natürlich dargestellt. Aber gerne kannst du mir deine Meinung teilen. Ich bin da sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Zudem danke ich dir, Martin, für die ausführlichen Erklärungen. Also ich habe heute sehr, sehr viel Neues gelernt. Immer wieder spannend, mit dir zu reden, und ich hoffe, dass du nächstes Mal wieder so viel Neues mitbringst.
Ja, werden wir dann sehen.
Also, bis zum nächsten Mal. Danke.
Ich hoffe, dir hat diese Folge heute gefallen. Wenn das so ist, dann bitte ich dich, teile es mit deinen Freunden, kommentiere, frage oder äußere auch gerne Wünsche über andere Themen. Und falls es in einer Reihe aufgenommen wurde, dann schau dir gerne auch die anderen Folgen an. Und ich hoffe, du bist auch nächstes Mal wieder dabei. Dankeschön.